lese mal gleich das Zitat dazu vor. Betrachten wir dem bisherigen zufolge die Logik als das System der reinen Denkbestimmungen, so erscheinen dagegen die anderen philosophischen Wissenschaften, die Naturphilosophie und die Philosophie des Geistes, gleichsam als eine angewandte Logik. Denn diese ist die belebende Seele derselben. Das Interesse der übrigen Wissenschaften ist dann nur, die logischen Formen in den Gestalten der Natur und des Geistes zu erkennen. Gestalten, die nur eine besondere Ausdrucksweise der Formen des reinen Denkens sind. Nehmen wir zum Beispiel den Schluss, so ist er die Bestimmung, dass das Besondere die Mitte sei, welche die Extreme des Allgemeinen und Einzelnen zusammenschließt. Diese Form des Schließens ist eine allgemeine Form aller Dinge. Man sagt gewöhnlich, die Logik habe es nur mit Formen zu tun und ihren Inhalt anderswoher zu nehmen. Die logischen Gedanken sind indes kein Nur gegen allen anderen Inhalt, sondern aller andere Inhalt ist nur ein Nur gegen dieselben, gegen diese Formen. Sie sind der an und für sich seiende Grund von allem. Hegel verspricht bei seinem Übergang in die Wissenschaften, die sich nicht bloß mit dem Denken selber befassen, also wo das Denken sich selbst zum Gegenstand hat, wie in der Logik. Hegel verspricht bei seinem Übergang in jene Wissenschaften, die sich mit Natur, Geist, Staat, Recht und so weiter befassen, alle Gegenstände seines Denkens bis hin zum preußischen Fürsten durch Subsumption unter die logischen Kategorien zu bestimmen. Das, sagt er, ist die Wissenschaft und nur das ist Wissenschaft. Subsumption der vorgefundenen Gegenstände unter logische Kategorien. Das Auffinden dessen, was er in der Logik an logischen Kategorien vorgestellt hat, an den realen Dingen. Das ist Wissenschaft, sagt der Hegel. Ich möchte zunächst mal begründen, dass das ein Widerspruch ist. Der erste Teil, mit dem ich mich heute befasse, wird sich mit diesem Übergang eben befassen, aus der Logik in die Wissenschaften und nochmal sehr allgemeine logische Argumente vorstellen. Zunächst der Widerspruch der Behauptung, dass Wissenschaft das Bestimmen realer Gegenstände nichts anderes ist als das Auffinden logischer Kategorien an ihnen. Die Logik, damit geht er das Zitat los, hat reine Gedankenbestimmungen zu ihrem Gegenstand. Das habe ich das letzte Mal erklärt, was das heißen soll. Das soll heißen, die Logik hat Abstraktionen vom sachlichen Gehalt eines Gedankens zum Gegenstand. Also nicht der Grund des Staates, die Bedingungen der Universität und so weiter, sondern die Logik hat es mit so Gegenständen zu tun wie der Grund, was ist eine Bedingung, was ist ein Begriff. Eben die Formen, in denen ein Objekt gedanklich erfasst wird. Deswegen, weil das die Formen sind, in denen das Denken seine Objekte erfasst, können diese Formen auch an allem festgemacht werden. Der Staat, ein konkreter Gegenstand, ist Bedingung für anderes, ist Grund für anderes, ist ein Subjekt, das durch Prädikate zu bestimmen ist und so fort. Das lässt sich machen. Der Irrtum liegt darin, dass das Auffinden logischer Kategorien an einer konkreten Sache Wissenschaft ist, dass dadurch die Sache bestimmt würde. Der Widerspruch besteht darin, dass das Prädikat der Sache eine logische Kategorie ist und die ja gerade die Abstraktion vom sachlichen Gehalt ist. Also durch eine Abstraktion vom sachlichen Gehalt eine Sache bestimmen wollen. Das ist der Widerspruch. Wenn es die Abstraktion vom sachlichen Gehalt ist, kann die Sache halt nicht durch sie bestimmt werden. An dem Zitat selber, der letzte Satz, Sie sind der an und für sich seiende Grund von allem. Auch da, der Widerspruch aufgezeigt ist, derselbe Widerspruch. Wenn etwas Grundbestimmung von allem ist, dann ist es eben auch die Bestimmung von nichts Bestimmten. Ich möchte das einmal an einem Beispiel vorführen, das der Hegel selber gibt. Dafür steht das nächste Zitat. Ich lese es vor. Als ein objektives Beispiel des negativ unendlichen Urteils kann das Verbrechen betrachtet werden. Wer ein Verbrechen begeht, etwa näher einen Diebstahl, der negiert nicht bloß wie im bürgerlichen Rechtsstreit das besondere Recht eines anderen auf diese bestimmte Sache, sondern das Recht desselben überhaupt und wird deshalb auch nicht bloß angehalten, die Sache, welche er gestohlen hat, wieder herauszugeben, sondern er wird außerdem bestraft, weil er das Recht als solches, das heißt das Recht im Allgemeinen, verletzt hat. Was steht in dem Zitat sachlich drin? Es ist der Unterschied von Zivilrecht und Strafrecht erwähnt, dass der Staat im Zivilrecht nicht nur einem berechtigten Interesse sein Recht verschafft, indem er ein anderes darauf verpflichtet, es zu befriedigen, sondern im Strafrecht, also wo es um Verbrechen geht, der Staat das Recht, sein Recht, das von ihm gesetzte Recht überhaupt als verletzt ansieht und ihm dadurch Geltung verschafft, dass er den Rechtsbruch bestraft. Das ist also ein sachliches Zitat über den Grund der Strafe. Der Staat verschafft seinem Recht Geltung, indem er es mit seiner Gewalt wiederherstellt. Es gilt halt nicht so, wie die Philosophen das denken, deswegen, weil das Recht so schöne Ideen sind, sondern eben aufgrund dieses Sachverhalts. Der Staat verschafft ihm Geltung mit seiner Gewalt. Der Hegel will aber in dem Zitat noch mehr behauptet haben. Er will behauptet haben, dass hier ein logisches Gesetz zuschlägt. Das merkt man an dem ersten Satz. Er sagt, das Verbrechen ist ein negativ unendliches Urteil. Jetzt möchte ich mal erklären, was er damit meint. Er meint, es ist ein Widerspruch. Hegel ist nämlich der Auffassung, zu der Auffassung komme ich inhaltlich später, wenn ich über die Rechtsphilosophie rede vom Hegel. Hegel ist der Auffassung, dass erst das Recht den Menschen zum Menschen macht. Dass er erst als Person, also als Subjekt von Rechten und Pflichten, so richtig Mensch ist. Und deswegen hält er es für einen Widerspruch, dass einer gegen das Recht verstößt. Er behauptet, der Verbrecher verstößt damit gegen sein eigenes Menschsein. Jetzt subsumiert er dieses Urteil unter eine logische Kategorie, nämlich die des negativ unendlichen Urteils. Das sind Urteile, wo Subjekt und Prädikat windschief aneinander vorbeifliegen. Die treffen sich überhaupt nicht. Der Tisch ist kein Löwe. Solche Beispiele gibt der Hegel, wo er das an der Stelle, wo es in der Logik selber zum Gegenstand hat, solche Urteile. Also Prädikat und Subjekt treffen in keiner Weise aufeinander zu. Jetzt kann man das auch so subsumieren. Den Gedanken, dass der Verbrecher, indem er das Recht bricht, seinem eigenen Menschsein widerspricht, also dem, was ihn ausmacht, widerspricht. Also kann man darunter subsumieren, ein negativ unendliches Urteil. Nur, der Witz an dieser Subsumption ist, dass all der Inhalt, den ich vorher ausgeführt habe über das Verbrechen und der ja durchaus in dem Zitat auch noch vorkommt, all dieser Inhalt geht durch diese Subsumption flöten. Es ist bloß noch behauptet, das Prädikat verstößt gegen das Subjekt des Urteils. Welches Prädikat welches Subjekt. Eben war noch vom Verbrechen die Rede, jetzt ist bloß noch von einem Widerspruch zwischen Subjekt und Prädikat die Rede. Man sieht an dem, was ich vorher behauptet habe. Es ist das Gegenteil von einer Bestimmung, diese Subsumption unter eine logische Kategorie. Es ist gerade das Absehen vom Inhalt, der da zur Rede steht. Weil das so ist, weil es ein Absehen von dem sachlichen Gehalt ist, eine Sache unter eine logische Kategorie zu subsumieren, deswegen ist es auch ein Schwindel, aus der Logik Notwendigkeiten der Sache abzuleiten. Es ist im Hegel sein Spruch, dass der Hegel immerzu die Logik der Sache mit der Sache der Logik verwechselt. Eben, ich bleibe mal noch an dem Zitat. Aus der Logik weiß Hegel, dass das negativ unendliche Urteil negiert gehört. Will heißen, solche Urteile soll man nicht machen, wenn man sich ans Erkennen macht. Und daraus begründet er, dass der Verbrecher bestraft werden muss. Das ist das, hier schlägt ein logisches Gesetz zu. So ausgedrückt ist es der pure Widerspruch gegen das Rationelle, was ich vorher ausgedrückt habe und was durchaus dem Zitat auch zu entnehmen ist. Eben der Grund der Strafe. Der Grund der Strafe habe ich vorhin behauptet und es lässt sich auch an diesem Zitat eben sachlich zeigen, liegt immer recht. Der zweite Übergang, den Hegel jetzt macht an der Stelle und der ihm wesentlich ist, ist einer aus der Logik. Er behauptet, es wäre ein Gesetz der Logik, dass Verbrecher bestraft gehören. Und das ist verkehrt. Diese Gewinnung, ich entferne mich jetzt mal von dem Zitat, die Gewinnung eines sachlichen Gehalts, die Herkunft sachlicher Übergänge aus der Logik, die Hegel oft so darstellt, die Übergänge, sind bloßer Schein. Hegel macht laufend Übergänge des Typs, weil die Sache noch nicht ist, was Hegel aus ihr ableiten will, muss sie dahin übergehen, wohin Hegel sie bringen will. Es sind verkehrte Übergänge. Dass eine Sache nicht ist, was sie nicht ist, kann unmöglich ihren Mangel ausmachen, den sie zu beheben hat, aus dem sich für sie eine Notwendigkeit ergibt. Ein weiteres Beispiel für diese Logik, also für diese noch nicht Logik. Das nächste Zitat, das ist jetzt aus der Geistabteilung, aus der Psychologieabteilung. Der Geist, also da geht es mir jetzt auch noch nicht um den sachlichen Gehalt, also um den Gegenstand Geist, sondern nach wie vor erstmal noch um die Tour logische Übergänge zu drechseln. Der Geist ist zwar schon im Anfang der Geist, aber er weiß noch nicht, dass er dies ist. Nicht er selber hat zu Anfang schon seinen Begriff erfasst, sondern nur wir, die wir ihn betrachten, sind es, die seinen Begriff erkennen. Dass der Geist dazu kommt, zu wissen, was er ist, dies macht seine Realisation aus. Der Geist ist wesentlich nur das, was er von sich selber weiß. Zunächst ist er nur an sich Geist. Sein Für-sich-Werden bildet seine Verwirklichung. Hegel behauptet über den Geist in diesem Zitat, er ist wesentlich das, was er von sich weiß. Er behauptet außerdem, zu Beginn weiß der Geist nicht, was aus ihm werden soll, was sein Begriff ist. Dann ist aber auch das, was hier als Notwendigkeit des Fortgangs ausgegeben ist, keine Notwendigkeit, die sich aus der Sache ergibt. Es ist kein Mangel für den Geist, dass er selber nicht weiß, was er eigentlich ist. Den Schwindel solcher von hinten her gedachten Übergänge macht Hegel auch explizit. Das sind so Übergänge, Formulierungen, die auch in diesem Zitat vorkommen. Die Sache ist für sich nicht das, was sie an sich ist. Das für sich, das ist der Hegel, das Bewusstsein vom Hegel über die Sache. Der weiß, was der Begriff der Sache ist und wohin die Sache eben deswegen hinaus soll. Also behauptet der Hegel, muss die Sache für sich werden, was sie an sich ist. Wer ist das Subjekt, das diese Notwendigkeit, diese behauptete Notwendigkeit, exekutiert? Die Sache ist es nicht. Hier der Geist. Der weiß ja von nichts, behauptet der Hegel. Der Hegel, der es kapiert hat, was der Geist ist, was der Begriff des Geistes ist, ist es auch nicht. Es soll wieder ein logisches Gesetz sein, was hier den Fortgang ausmacht. Nämlich die Behauptung, die wir das letzte Mal schon durchgenommen hatten, die am Ende der Logik steht, die Sache muss ihrem Begriff gemäß werden. Ich habe das letzte Mal versucht zu zeigen, dass das kein logisches Gesetz ist. Dass es allemal, also dass der Begriff kein Subjekt ist, der in der Welt waltet und sich realisiert. Dass es, wenn es sowas gibt, dass eine Sache ihrem Begriff gemäß wird, allemal Subjekte mit Interessen unterstellt sind, die ein Interesse an der möglichst guten Weise der Realisierung einer Sache haben und sich deswegen dahin. Es ist nur Hegels Forderung und es ist was sehr Apologetisches. Es ist sowas, wenn man sagt, die Sache muss ihrem Begriff gemäß werden, der Begriff muss sich realisieren, wie man spricht das Prinzip konstruktiver Kritik aus. Man stellt sich auf den Standpunkt einer Sache und verlangt, dass die so gut wie möglich verwirklicht wird. Dass Politiker so gut wie möglich ihr Geschäft betreiben. Ihr müsst einmal euch erinnern, wie Journalisten Leute ausfragen. Die fragen einen Fußballspieler aus als Fußballspieler. Der soll möglichst gutes Fußballspielen machen. Der Politiker, der wird als Politiker ausgefragt. Er soll möglichst gut ein möglichst guter Politiker sein und so weiter. Das ist konstruktive Kritik. Sich immer auf den Standpunkt des jeweiligen Geschäfts, der jeweiligen Sache stellen und zu fordern, dass sie so gut das realisiert, was sie ausmacht. Also kein logisches Gesetz, sondern die Tour Hegels, seine Apologie als logisches Gesetz auszudrücken. Er behauptet ja, diese Forderung, die ich jetzt als Prinzip konstruktiver Kritik benannt habe, sei sowas wie das Bewegungsgesetz der Welt. Im nächsten Zitat drückt Hegel dasselbe allgemein aus. Also das, was er oben in diesem Geistzitat macht. Wie im Begriffe überhaupt, so ist auch an dem Geist jede Bestimmtheit, in der es sich zeigt, Moment der Entwicklung und in der Fortentwicklung vorwärtsgehen seinem Ziele zu, sich zu dem zu machen und für sich zu werden das, was er an sich ist. Das ist dasselbe allgemein ausgedrückt als allgemeines Bewegungsgesetz, das in der Wirklichkeit waltet und wirkt. Der Begriff waltet, auch ohne dass irgendjemand ein Bewusstsein davon hat, dass sich irgendeiner zum Subjekt der Welt, der Wirklichkeit und der Gesetze, die in ihr herrschen, machen muss. Der Begriff waltet und ist selber das wirkende Wesen in der Welt, was alles konstruktiv und im Sinne der jeweiligen Sache zum Besten führt. Ihr müsst mal immer einsteigen, wenn irgendwas unklar ist. Was ist denn ein schlechtes Auto? Ein schlechtes Auto ist auch ein Auto. Das habe ich das letzte Mal schon erklärt. Das hat keinen anderen Zweck als ein Auto, bloß der Zweck ist an dem Ding schlecht realisiert. Es ist damit gemeint. Ein schlechter Politiker ist einer, das ist auch ein Politiker. Bloß das Geschäft des Politikerseins übt er schlecht aus. Aber das Allgemeine an einem schlechten Auto ist immer noch, dass es nur diesen Zweck hat, Auto zu sein, Beförderungsmittel. Ein schlechtes Auto, das hat keinen anderen, bekommt keinen anderen Zweck dadurch. Das ist die allgemeine Bestimmung. Das will damit gesagt sein. Die Sache, die ist ja nichts anderes als ein verwirklichter Zweck. Bei Gebrauchsgütern, also bei Auto zum Beispiel. Ne? Das ist ein verwirklichter Zweck. Und da ist beides dran an der Sache. Dran ist schon verkehrte Ausdrucksweise. Das ganze Ding ist beherrscht und durchwaltet von diesem Zweck, Beförderungsmittel zu sein. Das kann man an die Radl unten genauso demonstrieren wie am Lenkrad. Dass es schlecht verwirklicht ist, der Zweck. Das liegt an Umständen, die sich an der Sache geltend machen, außer diesem Zweck. Dass es am Alterungsprozess zum Beispiel unterworfen ist, das Ding. Und nicht nur dem Willen des Konstrukteurs, den Zweck, Beförderungsmittel möglichst gut zu verwirklichen an dem Ding. Das ist damit gemeint. Es ist beides an der Sache dran. Das soll diese Ausdrucksweise sein. Dass der Hegel von sich behauptet, dass er, und da ist auch was dran, dass er die Sache nicht an was Äußerlichem misst. Also nicht, ich betrachte zum Beispiel die deutsche Einheit nach dem, ob das, was immer behauptet wird, nämlich, dass das dem Menschen zugute kommt, ob das auch gut verwirklicht ist in der deutschen Einheit. Das ist nicht der Begriff der Sache, dass es dem Menschen zugute kommt. Und wenn man die Sache an, sondern das ist sowas, was ich letztes Mal gesagt habe, ein guter Grund. Und eine Sache mit ihrem guten Grund zu vergleichen, das ist die Tour, wie man sich in ein Denken hineinbegibt, was nicht an die Sache denkt, so wie sie ist, sondern so wie sie sein soll. Man behauptet nämlich, die Sache, die ist zwar, ich erkenne zwar meinen guten Grund an der Sache nicht wieder, aber sie soll so sein und behauptet, sie wäre bloß eine schlechte Verwirklichung dieses Sollens. Da ist der Maßstab etwas der Sache Äußerliches. Das, was mir an der Sache gefällt, das hebe ich heraus und behaupte es als das Wesentliche der Sache. Das ist aber ein Fehler, so zu denken. Das ist die gewöhnliche Philosophentour. Während der Hegel schon den Begriff der Sache im Sinn hat, wenn er das macht. Also der will sagen, ich gebe euch einmal den Begriff des Staats, ich sage euch, was der ist, und ich messe ihn nicht an dem, was mir an dem Staat gefällt. Und ich lasse den Staat jetzt auch bloß noch daran messen, was ihn ausmacht, was seinen Begriff ausmacht. Das ist eine Apologie, aber die bewegt sich nicht im Reich der guten Gründe. Ich habe dich nicht verstanden. Die ganze Passage, vielleicht ist das das Missverständnis, die ganze Passage kommt aus einem Text, der den Geist zum Gegenstand hat. Da geht es um Geistestätigkeiten. Und dann sagt der Hegel, wie er sich denkt, dass ein sachlicher Übergang zwischen den Geistestätigkeiten zu bestimmen ist. Nämlich eben, wie es in dem Zitat steht, so, dass das, was wir an ihm erkennen, das, was der Geist ist, sein Begriff, das Wir ist der Hegel, der das Buch schreibt. Ne? Und der Geist, behauptet der Hegel, muss jetzt das werden, was wir als seinen Begriff wissen. Also ein Beispiel, ne? Man sagt die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist ihrem Begriff nach bestimmt durch den Zweck, die Objekte des Nachdenkens korrekt zu erfassen. Jetzt hat man eine Wissenschaft vor sich, wie sie hier an der Universität gelehrt wird, die diesem Begriff überhaupt nicht entspricht, die lauter Fehler macht, ihre Gegenstände falsch bestimmt. Würde der Hegel jetzt sagen, und das ist verkehrt, die Sache muss ihrem Begriff gemäß werden. Also die Wissenschaftler, die machen heute noch lauter Fehler, aber es gibt eine Notwendigkeit, eben den Begriff dieser Wissenschaft, Erkenntnis zu sein, wahre Erkenntnis zu sein. Es gibt eine Notwendigkeit, dass diese Wissenschaft ihren eigenen Begriff an sich verwirklicht. Das stimmt überhaupt nicht. Deswegen nicht. Eben, weil der Begriff kein Subjekt ist und die Subjekte, die es gibt, neben dem, dass sie Erkenntnis treiben, auch noch einen ganz anderen Zweck walten lassen in ihrer Wissenschaft, nämlich Apologie. Und der Zweck, den die haben, verhindert immerzu, dass die bürgerliche Wissenschaft zu wahren Erkenntnissen kommt. Das wäre die korrekte Bestimmung. Es gibt keine Notwendigkeit, dass die bürgerliche Wissenschaft irgendwann einmal wahr wird. Eben wegen diesem Zweck.
Ich sehe die Kritik an dem Zitat aber nicht ganz ein. Das ist doch eine Passage, wo der Hegel darüber schreibt, es gibt verschiedene Stufen des Geistes. Es gibt Viecher, die wissen von sich selber recht wenig, und dann gibt es den Menschen. Und der argumentiert doch rückwirkend und sagt, da gibt es eine Stufe des Geistes, der existiert einfach so vor sich hin. Beim Viech zum Beispiel weiß nichts von sich. Da gibt es den Menschen, da bezieht sich der Geist auf sich selber. Also der sagt doch nicht, dass von der niedersten Stufe gibt es eine Notwendigkeit zu dem, dass man sich einen vernünftigen Gedanken machen kann, sondern denkt da rückwärts und sagt, beim Viech schaut es halt so aus, beim Menschen dann so.
Ja, das Viech kommt in der Passage nicht vor. Der erste Satz soll heißen, der Hegel weiß, ich führe jetzt mal aus, was der Begriff vom Hegel an der Stelle ist. Der Hegel weiß, der Geist ist Selbstbewusstsein. Aber der Geist, wenn er als Empfindung zum Beispiel daherkommt, da ist nicht an das Tier gedacht, ne? Der Geist, der empfindet oder etwas anschaut, der weiß das noch nicht, dass er Selbstbewusstsein ist. Und jetzt behauptet der Hegel, für den Geist, der eine Empfindung macht, gäbe es eine Notwendigkeit, das, was er ist, nämlich Selbstbewusstsein an sich geltend zu machen, wahrzumachen. Und es kann nie und nimmer ein korrekter Übergang sein, eben, da würde ich dir zustimmen, weil es ein Übergang von hinten ist. Das ist kein Mangel der Empfindung, dass die Empfindung noch nicht weiß, was der Hegel schon weiß. Ja. Die Empfindung ist noch nicht Denken. Nehmt mal den Satz her. Ja, das stimmt schon, dass die Empfindung noch nicht Denken ist. Das ist aber überhaupt kein, begründet für die Empfindung überhaupt keine Notwendigkeit, über sich hinauszugehen und was Schlaueres zu werden. Da muss man schon einen Mangel an der Empfindung wissen, der einen Geist veranlasst, sich einmal anders auf die Welt zu beziehen als bloß Empfindender.